my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 19. November 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Grün-Schwarz schiebt weiter ab. Am 12. Oktober fand eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Kosovo statt. Betroffen waren auch das 62 und 64 Jahre alte Ehepaar Miri G. und Sali K. Zuvor hatten sie fast 29 Jahre in Deutschland in Riedlingen im Kreis Biberach gewohnt. Ihre gesamte engere Familie, 6 Kinder, 17 Enkel und ein Urenkel, leben in Baden-Württemberg. Radio Dreieckland sprach mit Emma Rach G. über seine Eltern und die Abschiebung in ein fremdes Land. Reichstagssturm war laues Lüftchen in Freiburg. Public Viewing steht im Englischen für Leichenschau. Natürlich gibt es auch Zombies. Am 18.11.2020 wurde im Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. In Berlin gab es aus diesem Grund Proteste, zu denen von der rechtsoffenen Querdenker-Initiative aufgerufen wurde. Erneut mobilisierten einige rechtsextreme Gruppierungen und Parteien zu diesen Protesten. Erneut wurde zum Reichstagssturm aufgerufen. In Freiburg meldete eine Person um 11 bis 19 Uhr ein Public Viewing auf dem Rathausplatz an und mobilisierte zeitweise bis maximal 50 Personen aus dem Querdenkerspektrum zu dieser Versammlung. Ich werde den Beitrag dazu anspielen und versacken lassen. Doch zunächst zu den Nachrichten. Mehr Flexibilität von den Schulen gefordert. Volle Schulbusse stellen auch die Anbieter vor Probleme. Gemeinsamer Unterrichtsbeginn verursacht Stoßzeiten und die Zahl der Fahrer und Fahrerinnen von Bussen sowie die Busse selbst sind begrenzt. Die SWG weist darauf hin, dass mit einem gestaffelten Schulbeginn ein Entzerren der Auslastung der Busse erreicht werden kann. Die Corona-Pandemie lässt sich nur bekämpfen, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, betonte SWG-Vorstandsvorsitzender Tobias Harms. Schweiz. Keine Gentechnik für weitere 4 Jahre. Der Anbau genetisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft soll in der Schweiz für weitere 4 Jahre verboten werden. Der Bundesrat beschloss vergangene Woche in seiner Kabinettssitzung einen Entwurf zum Gentechnikgesetz, um das geltende Moratorium bis 2025 zu verlängern. Grund der Verlängerung sind jedoch offene Fragen zum Vollzug des Gentechnikgesetzes, also keine Absage an die Gentechnik, sondern Klärung, wie Gentechnik in Zukunft eingesetzt werden kann, soll, darf. Das Parlament hat der Verlängerung des Gentechnikverbotes bis 2025 noch zuzustimmen. Stickstoffdioxid, 2 Städte überschreiten die Grenze. In Stuttgart und Ludwigsburg sind die Werte bei Stickstoffdioxid zu hoch. Verkehrsminister Winfried Herrmann, Grüne, erklärt, dass nach vorläufiger Messergebnisse des Jahres 2020 in wenigen Straßenabschnitten die NO2-Konzentration die Grenzwerte überschreitet. Im Jahr 2015 hatten noch 27 baden-württembergische Städte den Wert gerissen. Im letzten Jahr waren es noch 4. Die Lage verbessert sich. Inzwischen sind in Stuttgart seit 2019 Dieselfahrzeuge der Euronorm 4 und ältere verboten. In einigen Teilen der Innenstadt gilt auch ein Verbot für Euro 5 Diesel. Süß und teuer. Bei einer Stichprobe an der Autobahn 5 Nähe Freiburg zogen Zollbeamte ein niederländisches Ehepaar aus dem Verkehr. Die beiden hatten einen entzückenden jungen Sennehund in der Schweiz gekauft und waren auf dem Weg nach Hause. Laut Kaufvertrag kostete der Hund etwas mehr als 1860 Euro. Weil das neue Haustier beim Zoll jedoch nicht angemeldet war, wird es nun teurer. Der Einreisefreibetrag in der EU aus dem Ausland beträgt für Ware 300 Euro und Hunde gelten auch als Ware. Nun muss das Ehepaar nachzahlen. Auch wenn das süße Hündchen die Herzen der Zöllner im Sturm eroberte. Die Beamten leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein.
Ihre Eltern wurden am Montag, den 14. Oktober, vom Baden Airpark in den Kosovo abgeschoben, obwohl sie seit fast 29 Jahren hier in Deutschland gelebt hatten. Wie war die Abschiebung für Ihre Eltern?
Für meine Eltern war die Abschiebung auf jeden Fall unverhofft. Die waren nicht wirklich darauf vorbereitet, ängstlich auf die Zukunft, was jetzt auf sie zukommt in dem Land, in das sie jetzt abgeschoben werden. Schockiert natürlich über das Widerfahrene oder was da jetzt gerade mit ihnen passiert. Und hatten keine Möglichkeiten mehr, den Großteil der Familie und den Geschwistern zu informieren. Konnten eigentlich keine wichtigen Medikamente mitnehmen, was wirklich, die sind lebensnotwendig, konnten sie nicht mehr einpacken. Weder Klamotten noch Bargeld oder irgendwelche finanziellen Möglichkeiten, Rücklagen eventuell mitzunehmen, und wurden an dem Tag eigentlich mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen.
Können Sie was dazu sagen, wie es Ihren Eltern jetzt aktuell im Kosovo geht?
Aktuell im Kosovo geht es meinen Eltern sehr schlecht. Wie gesagt, sie haben dort keine medizinische Versorgung. Sie haben dort bis jetzt noch keine Unterstützung gekriegt von irgendwelchen Anlaufstellen, die es dort gibt. Und ich möchte da nochmal einen Wert drauf legen, diese medizinische Versorgung, die nicht gegeben ist, ist lebensnotwendig für meine Eltern. Unterm Strich haben sie dort keine finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, sie haben eigentlich kein Geld, sind mehr oder weniger auf der Straße und müssen eigentlich jeden Abend bzw. jeden Tag schauen, wie sie über die Runden kommen und schauen, ob sie ein vernünftiges Dach irgendwie finden, wo sie Unterschlupf kriegen bei irgendwelchen wildfremden Menschen. Und das zur Corona-Zeit. Sie sind todtraurig, weil sie keinen Kontakt mehr zu uns Kindern haben und auch nicht mehr zu den Enkelkindern haben, weil die Enkelkinder und wir natürlich die Welt der Eltern waren. Und da bricht schon einiges zusammen. Und ich glaube, meine Eltern sind beide eh schon psychisch angeschlagen. Da ist es nicht wirklich hilfreich, die Situation dort.
Sie haben gesagt, es geht besonders Ihrem Vater, glaube ich, gesundheitlich nicht gut. Er wäre auf Medikamente angewiesen. Können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, wie es ihm gesundheitlich geht, was er für Einschränkungen hat?
Er ist psychisch krank, hat Diabetes und hat auch drei Herz-OPs gehabt mit Stents, die ihm dort eingesetzt worden sind, weil einfach auch Gefäßverengungen bei ihm vorhanden sind. Der psychische Faktor spielt eine ganz große Rolle bei meinem Vater, weil er ohne die Medikamente, die er hier in Deutschland bekommt, die er dort unten nicht bekommt, Gefahr läuft, dass er einen psychischen Anfall bekommt, und dort könnte die Situation falsch eingeschätzt werden von Behörden, Polizisten bzw. auch Passanten. Und zwangsläufig könnte das auch sein, dass man ihn dann eventuell vor Ort in eine Psychiatrie einweist, weil er dementsprechend gefährdend gegenüber anderen Leuten werden könnte, aufgrund der medizinischen Situation. Bei meiner Mutter ist es so, dass sie stark depressiv ist und die Depression durch die abrupte
Abschiebung,
noch verstärkt wird. Sie hat starke Bronchitis, was für Corona natürlich auch dementsprechend nochmal ein Nährboden ist.
Bevor wir noch auf die Corona-Lage eingehen, nochmal zurück, können Sie was dazu sagen, wie es zu der Abschiebung gekommen ist? Zur Vorgeschichte? War das absehbar?
Ja, zur Vorgeschichte muss ich gleich einen Satz mit reinschmeißen. Und zwar haben wir eine Aussage von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, die uns versichert haben Ende August, dass keine Abschiebung droht. Das haben wir natürlich nicht schriftlich, sondern nur am Telefon so zu hören bekommen und haben uns darauf auch ein bisschen verlassen und gestützt. Wie es zur Abschiebung der Eltern kam, ist eigentlich der Hauptgrund oder der Abschiebegrund, der genannt wird, ist die Passbeschaffung. Und die Passbeschaffung ist bei meinen Eltern schwierig zu benennen, weil sie mehr oder weniger aus dem Kosovo stammen, das ja früher zu Serbien dazugehört hat. Und diese beiden Länder miteinander nicht kooperieren weil das eine Land das andere Land nicht anerkennt. Und dementsprechend ist es so gewesen, dass wir die letzten 28 bzw. 29 Jahre versucht haben, natürlich Pässe zu bekommen. Und das mehr oder weniger daran gescheitert ist, dass die Länder im Zwiespalt liegen.
Heißt, nach fast 29 Jahren wurden sie abgeschoben, aus dem Grund, dass die Behörden jetzt sagen, sie hätten nicht bei der Passbeschaffung mitgewirkt.
Genau.
Eine Abschiebung nach fast 29 Jahren, wahrscheinlich hatten Sie sich ja hier auf jeden Fall sehr eingerichtet. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, was Sie hier Ihre Eltern, was Sie aufgeben, wie Sie vielleicht auch verwurzelt waren?
Verwurzelt waren meine Eltern insoweit, dass mein Vater relativ schnell einen Arbeitsplatz gefunden hat beim Gemeindehof, bei dem er 10 Jahre circa tätig war, bis die ersten Leiden bei ihm begonnen haben. Des Weiteren war mein Vater die letzten, ich will jetzt sagen, 6 Jahre bei der Caritas ehrenamtlich tätig, natürlich in seinen Möglichkeiten leicht beschränkt durch die Krankheit. Meine Eltern beide hatten langjährige Freunde. Bei meiner Mutter ist speziell eine Dame zu erwähnen, mit der sie eigentlich schon über 25 Jahre befreundet ist. Und diese Dame natürlich auch sehr verzweifelt ist, so wie alle anderen Leute, die sie kennen, die bei uns anrufen bzw. bei uns vorbeikommen und fragen, was ist denn mit euren Eltern passiert? Wir haben keinen Kontakt mehr, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Dann schildern wir diesen Leuten meistens auch die Situation und die meisten Leute können diese Situation auch nicht verstehen und haben natürlich tausende von Fragen, die wir auch nicht alle beantworten können. Und unterm Strich waren meine Eltern relativ gut angesehen. Meine Mutter hat auch regelmäßig einen Kaffeeshop bei uns besucht, wo sie immer ganz gern gesehen war. Ich denke, die stärkste Verwurzelung ist halt einfach auch dadurch, dass ich einer der Söhne bzw. der Kinder bin, der hier in Deutschland geboren ist. Ist durch meine Geburt, denke ich, die Verwurzelung zu diesem Land auch nochmal ganz anders geworden. Und dadurch, dass die Enkelkinder natürlich die Enkelkinder von meinen Eltern allgemein auch hier geboren sind, zur Schule gegangen sind, ihre Ausbildung machen und das ganze Leben eigentlich hier von uns stattfindet. Also die ganze Familie von uns ist in Riedling und Umgebung vorhanden, die nähere Familie. Und wie gesagt, ich glaube, dass es eigentlich echt schwierig ist, das zu beschreiben, fast für ein Verlust. Das ist auch für uns natürlich und auch ganz klar auch für die ganzen Freunde und den Freundeskreis. Und ich denke auch das Stadtbild Riedlingen leidet darunter. Ja.
Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Sie sind 6 Kinder, die in Deutschland leben. Wie ist es für Sie jetzt von Ihren Eltern getrennt zu sein?
Also wir sind 6 Geschwister und ist natürlich total schrecklich. Das ist vergleichbar wie eine Herzattacke. Man ist kurz weg und wacht wieder auf und unterm Strich belastet es einen natürlich psychisch wie auch physisch. Wir sind alle in Lohn und Brot, das heißt, wir gehen auch alle wieder unseren Tätigkeiten nach und das ist natürlich dort auch bemerkbar oder macht sich auch bemerkbar. Die Arbeitskollegen fragen, was ist mit dir los, was ist da passiert? Wie geht's deinen Eltern, beziehungsweise wie kommst du mit der Situation klar? Können wir dir irgendwie helfen? Beziehe ich jetzt natürlich auf alle Geschwister, weil alle machen eine ähnliche Erfahrung. Alle haben auch ein wenig Probleme mit der Arbeit, weil dementsprechend schlappisch und dementsprechend eventuell auch manchmal schlecht gelaunt ist. Und man kann einfach seine Tätigkeit nicht mehr so richtig nachgehen. Eine von meinen Schwestern, die ist jetzt schon länger beurlaubt von sich aus, weil sie mit der Situation total überfordert ist. Und wie gesagt, dadurch haben wir alle natürlich auch finanzielle Einbußen, beziehungsweise befürchten auch finanzielle Einbußen, weil das uns schon sehr arg psychisch auch belastet. Unterm Strich ist es auch so, dass es natürlich dann auch auf die Kinder übergeht. Ich selber habe auch 2 Kinder und ist dann schon auch schwierig, wenn die Kinder sagen, Papa, Mama, werden wir jetzt auch abgeschoben? Werden wir von unserem Freundeskreis getrennt? Können wir unsere Ausbildung hier fertig machen? Wie sieht die Zukunft für uns aus? Und diese Fragen sind dann auch immer sehr schwierig zu beantworten. Und unterm Strich ist die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht lebenswert.
Wenn Sie 6 Geschwister sind, dann könnten Sie oder hätten theoretisch wahrscheinlich auch für Ihre Eltern finanziell auch in Zukunft auch hier sorgen können, oder?
Genau, ja.
Können Sie denn jetzt Ihre Eltern irgendwie im Kosovo besuchen?
Dadurch, dass die meisten aus meiner Familie bzw. meine Geschwister einen serbischen Reisepass haben, ist es im Moment nicht möglich, weil der Kosovo und Serbien im Zwiespalt sind und nicht miteinander kooperieren. Und seit, ich glaube, Juni oder August diesen Jahres ist es auch so, dass für Serben ein Einreiseverbot nach Kosovo gilt. Das heißt, selbst wenn ich wollen würde, könnte ich durch diese Einreisesperre das Land nicht besuchen, beziehungsweise meine Eltern nicht aufsuchen und sie versuchen dort irgendwie zu unterstützen, weil ich in das Land, wo meine Eltern abgeschoben worden sind, überhaupt gar nicht einreisen darf. Und erschwerend kommt natürlich dann noch die Corona-Krise dazu, die es einem dann auch nicht wirklich leichter macht, irgendwo hinzufahren oder irgendwas zu tun, ohne dass man dann auch befürchten muss, dass man seinen Arbeitsplatz eventuell verliert und dann natürlich auch mittellos dasteht und dementsprechend auch niemanden versorgen könnte.
Auch Ihre Eltern wurden ja mit serbischen Pass in den Kosovo abgeschoben. Können Sie noch was dazu sagen, wie das ist, im Kosovo wahrscheinlich mit serbischen Pass zu leben?
Zur Passsache muss ich jetzt einfach noch äußern, dass wir, ja, beziehungsweise wurden meine Eltern abgeschoben, weil sie keine Pässe haben seit 29 Jahren und wir die bis jetzt auch nicht beantragen konnten, weil es einfach keine Unterlagen zu den Eltern gibt. Das heißt, meine Eltern wurden ohne gültige Reisedokumente abgeschoben. Zudem noch höchstwahrscheinlich auch ins falsche Land, weil sie ja rein theoretisch serbische Staatsbürger sind, weil in dem Gebiet, wo meine Eltern auf die Welt gekommen sind, oder das Gebiet ist in dem Zeitraum, wo meine Eltern auf die Welt gekommen sind, hat ja noch zu Serbien gehört. Dementsprechend haben sie im Moment dort unten keine Reisepässe, keinen Ausweis, beziehungsweise nichts, was denen ihre Identität bestätigt. Sie haben auch keine Möglichkeiten dort unten, jetzt sind sie dort unten 4 Wochen, sich dort anzumelden, dementsprechend auch eventuell Hilfe zu beantragen. Arztbesuche sind nicht möglich ohne Papiere, ohne irgendwelche Dokumente und irgendwelche Versicherungsnachweise. Das heißt, meine Eltern sind mehr oder weniger ziemlich aufgeschmissen dort unten. Jeder Versuch, bei irgendeiner Behörde sich zu melden, wird abgelehnt, aufgrund natürlich auch finanzieller Möglichkeiten, weil dort auch ganz viel mit Korruption geschieht und natürlich auch mit dementsprechend finanziellen Möglichkeiten, die meine Eltern einfach nicht haben. Und es ist extrem, extrem schwierig.
Vielleicht auch dann noch von Ihnen eine Botschaft an die deutschen Behörden?
Meine Botschaft an die Behörden oder an die Politiker, die eventuell das hier hören. Es wäre ganz toll, wenn sich irgendwer mit uns in Verbindung setzen würde, ob wir nicht irgendwelche Möglichkeiten haben, unsere Eltern wieder in die Heimat zu holen. Und wir bitten Sie inständig, unseren Appell und unsere Ängste sowie Fragen unserer Kinder ernst zu nehmen.
Das sagt Emrah Gaş. Seine Eltern wurden am Montag, den 14. Oktober aus Riedling im Kreis Biberach abgeschoben in den Kosovo und das, obwohl sie seit fast 29 Jahren in Deutschland gelebt haben und sie gehören zur Risikogruppe. Der Kosovo ist ein Corona-Hotspot.
Und nun zum Reichstagsstürmle in Freiburg. Man sollte die Sache trotzdem nicht verharmlosen.
So, wir stehen hier am Rathausplatz bei der Veranstaltung von Querdenken Freiburg, die eigentlich um 11 Uhr bis um 19 Uhr angemeldet war. Es sind zurzeit etwa 50 Leute anwesend. Eine kleine Gruppe Gegendemonstrierenden steht hier auch. Es hat irgendwie nicht so geklappt. Also eigentlich war geplant, dass sie einen Livestream aus Berlin zeigen von sogenannten Reichstagssturm und den Corona-Gegenprotesten vor Ort und den Protesten gegen das Infektionsschutzgesetz. Jetzt ist es knapp nach 16 Uhr, 10 nach, und die Veranstalterin hat die Demonstration bzw. die Kundgebung für beendet erklärt. Angeblich sei das Gesetz schon beschlossen worden und eine Antifa-Gegenkundgebung sei um 17 Uhr angemeldet und sie würden ja den Platz jetzt verlassen. dass die Antifa die Demonstrationen alleine durchführen kann. Genau, ich habe so das Gefühl, dass die Luft der Splitterbewegung raus ist. Hier unterhalten sich die Leute noch, aber ich denke mal auch nicht mehr lange. Um 16 Uhr hat versucht Robert Hagen von der AfD meine Berichterstattung zu stören. Diesmal hat aber die Polizei auf Bitten reagiert und ihn ja zu der Querdenken-Veranstaltung begleitet, dass er meine Pressearbeit in Ruhe weitermachen lassen kann. Soweit die Eindrücke gerade auf dem Platz. Ich warte nichtsdestotrotz noch bis 17 Uhr, ob die Gegenveranstaltung jetzt noch stattfindet oder nicht, und würde dann von vor Ort berichten. Also ich befinde mich immer noch auf dem Rathausplatz. Mittlerweile ist es Punkt 17 Uhr. Die Gegendemonstration hat soweit gestartet mit einer Handvoll Menschen. Aber wie gesagt, die Corona-Querfront-Querdenken-Veranstaltung wurde ja schon vor knapp einer Stunde für beendet erklärt. Von den Corona-Demonstrierenden sind noch etwa 20 Leute vor Ort. Die Anmelderin hat sich an mich gewendet und meinte, sie würde nicht mit Querdenken in Verbindung gebracht werden wollen. Sie hätte diese Versammlung als Einzelperson angemeldet. Allerdings war das Publikum, das typische Querdenken-Publikum, die Pavillons waren von Querdenken und.
Welche Organisation habe ich Sie denn in Verbindung?
Genau, das ist quasi meine Organisation, ja, aufgerufen hätte zum Sturm zur Reichstag.
Naja, also Sie machen.
Und ich habe hier als Privatperson diese Versammlung angemeldet.
Ja.
Und es wird für Sie strafrechtliche Konsequenzen. Ja,
okay. Na gut, dann machen Sie gehen mal. Sie.
Wieso lachen Sie? Das machen sagt Sie Ihnen niemand.
Weil
es
so lächerlich ist.
Das lassen Sie gar nicht an sich rankommen.
Ja, also
Sie
ich hätte mit der Frau gerne gesprochen, aber sie ist gleich
weggelaufen. Sie hat Ihnen doch jetzt was gesagt. Ja. Mich macht das betroffen, was genau. Sie sagen.
Ja, Frau Brentis, wenn Sie mit uns einen Dialog wollen, zum Beispiel über das Thema, ob es problematisch sein könnte, dass man ein Public Viewing für einen Reichstagssturm bzw. einer Demonstration veranstaltet, auf der das Who-is-who der deutschen Rechtsradikalen aufgelaufen ist, können Sie das gerne tun. Ich war nicht gleich weggelaufen.
So. Genau. Aber du bist ja auch ein Nazi wahrscheinlich. Ja,
was heißt wahrscheinlich? Okay, auf diesem Niveau rede ich mit keinem. Wir können uns gerne mal persönlich unterhalten.
Aber Sie haben doch
aber das, was Sie über mich verbreitet haben, ist nicht nur nicht fair, sondern das ist ja strafrechtsrelevant. Das werden Sie von mir zu spüren bekommen. Und ich stehe hier seit 7 Stunden und jetzt ist für mich der Kanal voll. Sie werden es einfach zu spüren bekommen.
Ich freue mich.
Jetzt, die Versammlung ist aufgelöst
und zu Ende.
Und du hast wohl überhaupt keine Erziehung genossen.
Sie verstanden?
Weißt du? Genau, scheißegal. Ja. Auf diesem Niveau.
Geh besser nach Hause.
Willst du irgendwas machen?
Ja, geh du besser nach Hause.
Ja, und ihr darf auch
demonstrieren. Nein,
aber wir haben hier
ein paar Minuten schon Austausch gehabt. Das ist schon mal gut gewesen. Vielen Dank für mich.
Naja, also, aber nicht so substanziell, aber gut.
Das sind doch die Autodidakten.
Demokratie ist rechtsradikal.
Wir waren gerade Zeugen von einer hitzigen Diskussion. Die Anmelderin hat nochmal betont, dass sie gegen Sebastian Müller, der hier die Gegenveranstaltung angemeldet hat, rechtliche Schritte einleiten möchte. Deswegen habe ich es nicht so ganz verstanden. Sie meinte, er hätte ihr vorgeworfen, dass sie zum Sturm des Reichstags aufgerufen hätte, wobei das meinen Informationen nach nicht der Fall gewesen ist. Aktuell schleicht hier der Rechtsextremist Robert Hagen immer noch rum, fotografiert einzelne Gegendemonstrierende. Eine andere Person, ein selbsternannter Patriot, diskutiert mit einer Dame. Genau, wir bleiben noch vor Ort und.
Kleiner Tipp für Thais: Details matter, Frau Prentice. Und wenn ich halt eine Veranstaltung organisiere, auf der ich einen Livestream von einer rechtsradikalen Demo durchführe, dann muss ich mich halt schon fragen lassen, ob ich da nicht irgendwie geistig was damit zu tun habe.
Dass Sie Ihnen nur noch erlaubt, aus dem Ausland zurückzukehren, wenn Sie geimpft sind. Gesund, wird nicht passieren. Ja. Und deswegen, weil der so sicher ist.
Wenn alle Corona-Leugner so rumlaufen,
ja. Auch von der Haftung im Bund, wissen Sie.
Herr Hagemann, bitte ziehen Sie eine Maske an.
Wir müssen doch erstmal Eis essen.
Das ist ein braunes Eis. Hat es eine tiefere Bedeutung?
Aber 37,5
hat keine tiefere Bedeutung. Ja, das Schokolade. Ist
Schokolade?
Aber Verschwörungstheoretiker können da vielleicht was anderes drin sehen.
Ja, gerade kam ein Corona-Maßnahmen-Demonstrierender, verkleidet in weißem Arztkittel, Ärztenkittel, weiße Hose, Handschuhe, Schuhschutz und Gasmaske. Also scheinbar ein satirisch gemeinter, theatralisch gemeinter Protest. Und diskutiert nun mit den Gegendemonstrierenden. Die Polizei ist in fortgeschrittener Anzahl anwesend, hält sich aber weitgehend zurück.
So, ein toller Tipp an die ganzen Leute, die glauben, man könnte nicht mit Maske durch die Innenstadt laufen. Hier läuft jemand mit einer Gasmaske und schafft es sogar mit uns längere Zeit zu diskutieren, ohne dass man da irgendwelche Schädigungen beobachten könnte. Der Atemwiderstand ist aber nicht so hoch, dass Sie jetzt Probleme haben, oder?
Ja, ist anstrengend. Ist anstrengend. Ja.
So, also dann fangen wir mal richtig offiziell an. Wir haben uns hier versammelt als Gegendemonstration gegen das Public Viewing des Reichstagssturms, das heute von 11 bis 17 Uhr stattfand. Und dann haben sich die Leute ja auch schon verzogen, weil der Sturm auf den Reichstag ja wohl irgendwie abgesagt wurde und man so ein bisschen mit einem Wasserwerfer geduscht. Und jetzt hat man ja eine Gegendemonstration durch die böse Antifa, die hier ganz gemein ist und einen vom Platz vertrieben hat oder sowas ähnliches. So, nur noch einmal, dass es auch gesagt ist, es ist irgendwie nicht in Ordnung, ein Public Viewing zu veranstalten, bei dem man sich im Livestream anguckt, wie Rechtsradikale versuchen, das deutsche Parlament zu stürmen. Wer sowas quasi mit einer Sympathiekundgebung begeht, der stellt sich halt leider auch in die rechte Ecke. Der muss gar nicht in irgendeine rechte Ecke von irgendjemandem gestellt werden, sondern der stellt sich einfach selbst in die Ecke der Leute, die versuchen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu überwinden. Auf dieser Demonstration in Berlin haben teilgenommen das Who is Who der deutschen rechtsradikalen Szene, von Herrn Kalbitz über den Volkslehrer, zahlreiche AfD-Abgeordnete, einer davon, ehemaliger Polizist, wurde dann von seinen Kollegen auch gleich mal verhaftet, hat auch noch die Sitzung des Gesundheitsausschusses geschwänzt dafür, aber es zeigt ja auch, welche Art von inhaltlicher Arbeit in dieser politischen Partei vorherrscht. Und deswegen sage ich jetzt einfach nochmal, wir haben uns hier versammelt. Vielen Dank. Ich glaube, so viel muss man gar nicht dazu sagen. Die nächste Veranstaltung wird sein am nächsten Montag um 18 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge, bei dem es immer diese sogenannte Warnwache gibt. Auch da werden wir uns wieder versammeln. Und ich wünsche eigentlich allen, die sich daran beteiligen, so ein bisschen Einkehr. Vielleicht auch der Versuch, sich nicht nur in irgendwelchen abstrusen Telegram-Kanälen zu informieren.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 19. November 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.